In diesem Ostergottesdienst heute soll es um die Hoffnung gehen. Denn ich finde, wir haben Hoffnung dringend nötig. Nicht nur wegen vieler persönlicher Nöte und Probleme, die es gibt, von denen es im Grunde viel zu viele gibt, sondern ja, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist ja, dass ja, unsere Welt irgendwie aus den Fugen zu geraten scheint oder aus den Fugen geraten ist. Corona, das war so eine erste, gefühlt ziemlich heftige Erschütterung für unsere Gesellschaft. Jetzt kam noch der Krieg in der Ukraine dazu. Und wer es einigermaßen mitbekommt, mitverfolgt, offen ist dafür, der sieht, dass da klimatisch gewaltig was auf uns zukommt. Inzwischen ist bei mir auch das so angekommen, dass es nicht mehr nur ein Klimawandel ist, sondern dass da eine Katastrophe auf uns zukommt. Zwar nur schleichend, aber ja, deswegen können wir sie auch im Moment vielleicht noch recht leicht ausblenden. Aber eigentlich ist es logisch, wenn wir als Menschheit unseren eigenen Lebensraum zugrunde richten, dann wird das gewaltige Probleme mit sich bringen. Hoffnung. Hoffnung ist das, was wir dringend brauchen können. Und Jesus ist gekommen, um uns Hoffnung zu bringen. Hoffnung mitten hinein in eine gebeutelte Welt. So habe ich die Predigt überschrieben. Jesus möchte nicht nur so ein vager Hoffnungsschimmer sein, also hoffen wir mal, dass es noch gut geht oder sowas, sondern Jesus möchte eine echte Hoffnung sein mit Substanz. Da ist Inhalt drin. Das ist nicht nur so ja, ein Ersatz für, ja, wenn es halt mal nicht so funktioniert, wie ich denke, sondern Jesus möchte wirklich die lebendige Hoffnung sein, die uns erfüllt, die unser Leben prägt und die unser Leben eine Richtung gibt und eine Ausstrahlung. Für die Predigt sind mir zwei Bibelworte in den Blick gekommen, die mit Hoffnung zu tun haben. Das eine ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, schon ganz vorne, ab Vers 3 möchte ich uns vorlesen. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es ist die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und bewahrt euch durch seine Macht. So erlangt ihr durch den Glauben das Heil, das am Ende der Zeit offenbar werden soll. Ich finde es hier sehr schön auf den Punkt gebracht, was die Auferstehung von Jesus in uns bewirken soll. Eine lebendige Hoffnung, nicht so eine statische Hoffnung, so eine verknöcherte oder irgendwie so mühsame Hoffnung, sondern eine lebendige, eine vitale Hoffnung, eine kraftvolle. Kennt ja vielleicht auch so diese Aussagen, jetzt kann man nur noch hoffen. So, man lebt so fröhlich irgendwie vor sich hin, dann klappt es nicht mehr so und dann, jetzt kann man nur noch hoffen. So ist es nicht gedacht von Jesus. Oder jetzt in der Zeitung stand vor ein paar Tagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wo so dargestellt war auf einer Seite, was für Aktionen alles gemacht werden müssen, um echt nachhaltig in der Welt was zu verändern. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mit Jesus stirbt die Hoffnung nicht, das ist ja das Wunderbare, sie stirbt nicht zuletzt, sondern die Hoffnung lebt, Jesus, meine Hoffnung lebt, das haben wir als erstes Lied gesungen. Hoffnung nicht als Notnagel, wenn sonst nichts mehr geht, sondern als ganz zentraler Bestandteil des Glaubens, als Herzschlag der Liebe Gottes in unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Körper, wirklich voll vital, lebendig und kraftvoll. Die Hoffnung, von der da im 1. Petrusbrief die Rede ist, diese Hoffnung, das ist die Aussicht auf den Himmel. Das ist die Aussicht auf das Leben in Gottes ewiger Herrlichkeit. Und diese Hoffnung soll nicht eine Jenseitsvertröstung sein, sondern das soll eine Hoffnung sein, die hier schon unser ganzes Leben umfasst, mit all dem, was es ausmacht. Und eine Hoffnung, die in uns so lebendig sein soll, dass sie unser Leben umgestaltet. Dazu möchte ich mit euch jetzt mal ein bisschen in die Tiefe schauen, was diese Hoffnung, von der im Predigtext die Rede ist und was uns durch Jesus vor Augen gemalt ist, was diese Hoffnung in ihrer Substanz ausmacht. Denn wir haben es in den Liedern auch gerade gesungen, für diese Hoffnung hat Jesus den größten Preis bezahlt, den höchsten Preis, den er bezahlen konnte, nämlich sein Leben. Der Preis für unsere Hoffnung war das Leben von Jesus und sein Tod, das war das Gericht Gottes über unsere Schuld und Sünde. Und dieses Gericht Gottes über unsere Schuld und Sünde, das ist das, was Gott uns gerne ersparen möchte. In seinem großen Erbarmen, weil er weiß, wie schlimm dieses Gericht dann für uns wird, wenn wir nicht uns seinem Erbarmen öffnen. Und ich möchte das jetzt an einem sehr aktuellen Beispiel mal ausführen, verdeutlichen, erläutern. Ein Name, der uns hier sehr bewegt, ist ja der Name Putin. Und ja, er hat diesen Krieg begonnen in der Ukraine. Und wir wünschen uns, dass Gott eingreift, dass Gott was verändert, dass dieses Leiden, das Elend, das Entsetzliche dort ein Ende hat. Und ich kriege immer wieder mit, Leute wünschen sich, dass Gott eingreift und Putin einfach damit aufhören muss, wie auch immer. Vom Evangelium, vom Gekreuzigten her, kam mir so letzte Woche, dass ich eigentlich dem Putin am liebsten das so sagen würde: Putin, hör auf mit diesem Krieg. Denn Gott wird dich für alles zur Verantwortung ziehen, was durch dich angestoßen und den Menschen angetan wird. Putin, hör auf mit diesem Krieg, denn du wirst für all das, was du anrichtest, auch bezahlen müssen. Und ich möchte ihm am liebsten auch sagen, hör möglichst schnell auf damit, denn die Rechnung, die du zu begleichen haben wirst, die wird immer größer mit jedem Tag des Leids, der durch diesen Krieg passiert. Und eine Umkehr wird dir immer schwerer fallen, je tiefer du dich reinreitest in die ganze Sache. Das würde ich angesichts des Gerichtes Gottes Putin gerne so sagen. Aber es ist so leicht, auf Putin zu schauen. Da sind die Feindbilder ganz, ganz klar. In Putin ist es so wie bei jedem anderen Menschen auch. In jedem Menschen dieser Welt, ob es Putin ist, ob es ich bin, ob es einer von euch ist, in jedem von uns spiegelt sich das Schicksal der ganzen Menschheit letztlich wieder. Denn wir als Menschen haben die Wahl. Wollen wir auf Gott hören und auf sein Wort hören? Wenn wir das machen, das ist immer das Beste für uns und auch für die anderen. Oder wählen wir dann doch lieber unser eigenes Ding durchzuziehen? Und das ist oft schlecht für uns und meistens auch schlecht für andere. Das, was ich vorhin für Putin gesagt habe, das gilt für jeden Menschen. Das gilt für jeden von uns. Ob wir es bei YouTube nachhören, ob wir jetzt bei Zoom mit dabei sind oder hier im Gottesdienstraum. Ob wir in Hemsbach leben oder irgendwo sonst in der Welt. Gott wird mich, Gott wird dich, Gott wird jeden von uns für alles das zur Verantwortung ziehen, was durch mich, was durch dich, was durch uns entschieden wird und was dadurch an Schlimmem passiert, was dadurch Menschen angetan wird. Ich werde für all das, was ich anrichte, auch bezahlen müssen. Du wirst für alles, was du anrichtest, auch bezahlen müssen. Das ist Gericht, das ist gerecht. Das muss sogar so sein, weil Gott uns wirklich liebt. Gott möchte, dass da für das, was unschuldigen Seelen angetan wurde, auch bezahlt wird. Das ist nur fair, das ist nur gerecht. Und nur so wird, was wir hier in dem Predigtext lesen, im Himmel dann auch wirklich Friede, Gerechtigkeit, tiefste Freude herrschen können. Wie soll das sonst funktionieren, wenn nicht Gerechtigkeit hergestellt wird? Dieses Unvergängliche, dieses makellose Erbe, was im Himmel auf jeden von uns wartet, auf jeden Sünder wartet. Dieses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird, das muss durch die Gerechtigkeit geschützt sein, sonst ist es wertlos. Sonst bringt es uns nicht das, was wir letztlich erhoffen. Und das Schöne ist ja, unser Text beginnt damit, dass in seinem großen Erbarmen Gott selbst dieses notwendige, dieses gerechte Gericht auf sich genommen hat. Dass Jesus mit seinem Leben dafür bezahlt hat. Und das ist ja das Wunderbare, was wir im Neuen Testament finden, dass wenn wir Jesus als unseren Anwalt haben, dass er dann im Endgericht Gottes über uns wird sagen können, den kenne ich, der gehört zu mir, für den habe ich bezahlt. Und wenn wir Jesus eben nicht als unseren Anwalt haben, dann werden wir ganz fair und ganz gerecht nach Gottes Gesetz gerichtet werden. Aber das heißt, dann werden wir für alles selbst bezahlen müssen, was wir angerichtet haben. Und genau das möchte Gott uns in seinem großen Erbarmen ersparen. Dazu ist er in diese Welt gekommen. Aber ohne Umkehr, ohne Buße, ohne echte tiefe Reue über das, was wir angerichtet haben, wird es nicht gehen. Ohne dass wir wirklich in unserem Denken, in unserem Herzen, in unserem Wollen umkehren, dass wir wirklich darüber erschüttert werden, wie wir unterwegs waren, dass es uns wirklich reut, was passiert ist, was durch unser Leben ausgelöst wurde bei anderen. Ohne dass da wirklich in unserem Herzen sich was erneuert, sich neu ausrichtet, wird Jesus nicht unser Anwalt sein können. Und für jeden von uns gilt es, was ich vorhin über Putin auch gesagt habe, je tiefer wir uns in das Böse hinein verstricken, umso schwerer wird auch uns eine Umkehr fallen. Und je länger wir da reinlaufen und je mehr wir anrichten, umso schmerzlicher wird dann auch die Reue sein, wenn uns dann irgendwann die Augen dafür aufgehen, was wir angerichtet haben, wie viel Not, wie viel Schmerz, wie viel Elend wir über andere gebracht haben. Ist vielleicht jetzt nicht so die Osterbotschaft, die ihr gerne hören wolltet heute Morgen, aber wenn wir über Hoffnung nachdenken, über lebendige Hoffnung, dann können wir das nicht ausblenden. Denn die Hoffnung, die uns Jesus gebracht hat, das ist nicht irgendwie eine virtuelle Hoffnung, so irgendwas, was wir theoretisieren können, sondern das ist eine ganz reale Hoffnung. Er hat am Kreuz geblutet für unsere Sünden. Er hat dieses unvergängliche, dieses makellose Erbe, das Gott im Himmel für uns bereitet hat, das nie seinen Wert verlieren wird. Das hat Jesus mit seinem Leben für uns, für mich, für dich, für jeden auf dieser Welt teuer erkauft. Es lag mir sehr am Herzen, das heute Morgen so auszuführen, damit wir angesichts dessen, was in der Welt passiert, angesichts des Schrecklichen, des Entsetzlichen, was so geschieht, dass wir nicht auf der theoretischen Ebene über Hoffnung bleiben, sondern dass wir wirklich sehen, was ist die Tiefe dessen, was uns von Gott her an lebendiger Hoffnung geschenkt wird. Was Gott in uns zünden lassen will, das ist ja auch schön formuliert, dass er uns neu gezeugt hat, da ist was neu in Gang gekommen oder es soll was neu in Gang kommen. Gott möchte was wachrufen in uns, der möchte was zünden lassen. Und das ist eben das eine, was uns selber und unsere Schuld und Sünde betrifft, aber zum anderen auch, was die Schuld und Vergehen anderer betrifft, was uns ja jetzt eben durch diesen Krieg so massiv vor Augen steht. Und so oder so, ob es die eigene Schuld betrifft oder die Schuld anderer, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Auch wenn wir es in dieser Welt vielleicht noch nicht sehen können. Aber spätestens in der zukünftigen Wirklichkeit Gottes, in der zukünftigen Welt Gottes, da wird es allen offenbar sein. Es ist mir deshalb so ein Anliegen, weil es aus unserer Perspektive vielleicht so scheint, als sei Gott viel zu zurückhaltend mit dem, was er in der Welt zulässt. Als wäre er viel zu zaghaft, für Gerechtigkeit in dieser Welt zu sorgen. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Dafür hat Jesus nicht nur geblutet, dafür ist er gestorben. Und er ist auch dafür auferstanden. Das zweite Bibelwort, das ich mit euch teilen möchte, das ich mitgebracht habe, das kommt aus dem Johannesevangelium. Das findet ihr jetzt hier unten auf der Folie. Aus Johannes 16, Vers 33. Da spricht Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seiner Kreuzigung. Jesus sagt da, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Muts, ich habe die Welt überwunden. Jesus spricht hier von der Welt. Man kann Welt verstehen als so den Ort, wo wir halt eben Druck erleben, Not, Leid, Elend und so weiter. Man kann das räumlich verstehen, aber es wird dann deutlich durch das, was Jesus weiter sagt, dass Jesus die Welt eben auch als den Machtbereich, den Herrschaftsbereich des Bösen sieht. Jesus nennt den Bösen den Fürsten dieser Welt, den Anführer dieser Welt, den, der das Sagen hat in dieser Welt. Anderer Begriff wäre der Teufel, der Satan, der Böse. Und ich finde es so wichtig für das, was in der Welt passiert, dass man sich da so ein bisschen orientieren kann, zurechtfinden kann, so als eine Verstehungshilfe. Der Zustand dieser Welt, das, was in dieser Welt los ist, was sich hier vollzieht, das ist das Ergebnis dessen, dass der Böse in dieser Welt an die Macht gekommen ist. Dass er es geschafft hat, bei uns Menschen Zweifel und Vorbehalte Gott gegenüber zu sehen. Und dass dann so bei uns der Eindruck entsteht, Gott wäre schuld am Zustand dieser Welt. Das ist genau das, was der Teufel erreichen will. Dass wir Gott misstrauen, dass wir zweifeln, ob er es wirklich ehrlich meint mit uns, ob er wirklich gut ist, ob er wirklich treu ist. Gott ist nicht schuld am Zustand dieser Welt. Es liegt an uns als Menschheit, dass der Böse so viel Raum bekommen hat. Und das Schöne ist, das ist in diesem Bibelwort von Jesus, finde ich, auch so gut auf den Punkt gebracht, das ist dieses Hoffnungsvolle, was ich in diesem Bibelwort sehe, Gott hat uns eben nicht aufgegeben, sondern Gott ist durch Jesus in unsere Welt gekommen. Er hat sich selber der Macht des Bösen ausgesetzt und er hat uns gezeigt, er ist in jeglicher Hinsicht dem Bösen überlegen. Und das Spannende bei diesem Bibelwort ist, ich habe da mal im Griechischen genauer reingeguckt, da ist eine Zeitform verwendet, die macht deutlich, dass die Überlegenheit von Jesus über das Böse nicht erst errungen wurde durch seinen Tod am Kreuz. Die Überlegenheit hat er mitgebracht aus dem Himmel. Auch wenn er in menschlicher Gestalt hier bei uns war. Und das sieht man ja auch in dem Leben von Jesus vor seiner Kreuzigung. Der Böse hatte letztlich keine Chance. Er hat ihn nicht bezwingen können. Er hat ihn nicht zu Fall bringen können. In all den Versuchungen, die auch wir erleiden müssen, durch Infragestellungen vom Teufel, durch Angriffe des Teufels, in all diesen Versuchungen hat Jesus bestanden, hat sich nicht in die Knie zwingen lassen, hat sich nicht dazu verführen lassen, an Gott zu zweifeln und zu sagen, ach Gott, das lassen wir mal lieber. So schlimm habe ich mir das nicht vorgestellt. Nee, Jesus hat das Schlimme, was ihm widerfahren ist, angenommen und hat trotzdem an Gott festgehalten und hat genau darin seine Überlegenheit über das Böse unter Beweis gestellt. Ich habe das für mich so formulieren können: Jesus ist die Hoffnung in Person. Das ist das, was uns vor 2000 Jahren als Menschheit, als gefallene, von Gott abtrünnige Menschheit, von Gott, von unserem Schöpfer geschenkt wurde. Jesus als die Hoffnung in Person. Weil er der Einzige ist, der wirklich dauerhaft dem Bösen nicht nur gewachsen, sondern sogar überlegen ist. Und deswegen finde ich das ein ganz, ganz wunderbares Hoffnungswort, was Jesus da seinen Jüngern sagt. Jesus macht klar, in der Welt, da ist einfach Not, weil der Fürst dieser Welt noch sein Recht hat. Bis die neue Welt Gottes etabliert sein wird, wird es auch so bleiben. Wir werden immer wieder Druck erleben, immer wieder Angst erleben, immer wieder Verzweiflung erleben müssen, Not erleben müssen. Das gehört einfach zu diesem Zeitalter, zu diesem Äon mit dazu. Aber Jesus sagt uns, seid guten Mutes. Ich habe die Welt, ich habe den Bösen überwunden. Und er möchte, dass wir in ihm Frieden finden. Dass auch wenn wir hier in dieser Welt sind, wir trotzdem noch eine größere Wahrheit ist, dass wir in ihm sind. Mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, mit unserem ganzen Leben. Und dass wir in ihm diesen Frieden finden, den uns die Welt nicht geben kann. Jeder Friede in dieser Welt ist ein trügerischer Friede. Er wird durch irgendwas in Frage gestellt werden können. Aber der Friede, den Gott uns geben kann, das ist ein Friede, der sogar im Tod Bestand gehabt hat, den Tod überwunden hat, die Macht des Todes gebrochen hat. Das ist das, was wir heute feiern dürfen. Für die Jünger war es damals nicht leicht mit der Kreuzigung von Jesus. Und auch als er auferstanden war, es war zwar irgendwie toll, dass sie ihn so wahrgenommen haben, die konnten es noch gar nicht fassen, noch gar nicht glauben. Vielleicht geht es uns ähnlich, dass wir es noch gar nicht fassen können, glauben können, was ich da jetzt von vorne sage, dass das wirklich wahr sein soll, dass dieser Friede tatsächlich ja, uns helfen soll, dass wir guten Mut sein können angesichts der Sachen, die vielleicht im eigenen Leben oder in der Welt schiefgehen. Aber wir gehen ja auch auf Pfingsten zu. Und durch seinen Geist hat Gott es geschafft, dass dann aus dieser verzagten Jüngerschar, die schon irgendwie den Auferstandenen erlebt hat und so halb an ihn glauben konnte oder mehr oder weniger stark an ihn glauben konnte, aber dass aus denen dann wirklich hoffnungsvolle Zeugen des Auferstandenen werden konnten. Und das ist das, was Gott sich letztlich wünscht, dass er nicht nur ein Hoffnungsschimmer in unserem Leben ist, sondern dass er uns mit seiner Hoffnung immer mehr erfüllen kann, mit seiner Auferstehungskraft. Und dass wir dann auch zu seinen Zeugen werden können, dass wir seine Hoffnung dann auch in die Welt tragen können. Wir hatten einen Osterbasar, da haben die Kinder unserer Gemeinde schöne Sachen verkauft. Und ich habe das hier erworben, damit ihr es auf der Folie, weil wir Zoom auch besser sehen könnt, haben wir es auch auf Folie. Jesus lebt. Ich stand da vor dem Tisch, hatte verschiedene zur Auswahl und habe dann gedacht, Jesus, was spricht mich da jetzt an, was ist es? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, dieses Gelb tut mir gut und das Herz gefällt mir. Und dann ist mir aufgefallen, da steht ja auch Jesus lebt drauf. Und das lag jetzt die letzten Tage oder Wochen auf meinem Tisch. Und immer wieder bin ich darüber gestolpert. Und ich habe gemerkt, das redet zu mir. Jesus lebt. Ich merke, Gott spricht zu mir und sagt mir, Tobias, was dich jetzt gerade wieder gefangen nimmt, beschäftigt, runterdrückt, im Grunde die Hoffnungslosigkeit so irgendwie nähren möchte. Hey, halt dich daran fest. Was Besseres gibt es nicht zum Festhalten. Jesus lebt und Jesus regiert. Auch wenn das vielleicht nicht so richtig sichtbar ist in dieser Welt. Aber er will uns die Augen dafür öffnen. Er, der Lebende, der Auferstandene, er regiert auch. Und er will vor allen Dingen und zuallererst in unseren Herzen regieren, dass dort das Licht seiner Hoffnung zündet und es in unseren Herzen hell werden lässt. Und dass dann durch uns dieses Licht der Hoffnung auch in diese Welt hinaus strahlen kann. Und ich möchte jetzt am Ende dieser Predigt sagen, lass dich zu Jesus rufen. Lass dich zu der Hoffnung in Person rufen, dass er dein Anwalt sein kann, dass du nicht selber bezahlen musst für das, was du anrichtest, sondern dass er das machen darf, dass es durch ihn dir geschenkt ist und dass seine Hoffnung wirklich dich erfüllt und dich zu einer lebendigen Hoffnung werden lässt für eine gebeutelte Welt. Amen.